Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.
Für Sie gibt's jetzt eine halbe Stunde Urlaub für die Seele mit Reiseempfehlungen und Geschichten aus aller Welt. Hier in diesem Podcast von Studiosus nehmen wir Sie mal raus aus dem Alltag und zeigen Ihnen die Ecken der Welt, die Sie vielleicht noch nicht kennen. Meine Gesprächspartner dazu sind Reiseleiterinnen und Reiseleiter von Studiosus. Viele haben eine direkte Verbindung zum Sehnsuchtsort. Sie haben da gelebt, sie haben da studiert, haben da Freunde oder kriegen einfach gar nicht genug von diesem hübschen Fleckchen Erde, was man ja durchaus verstehen kann. Mein Name ist René Hausmann, ich bin Journalist und Radiomoderator und ich freue mich heute auf Ahmed Schröer. Er ist auch schon ein Urgestein bei Studiosus und seit Jahren mit Reisenden unterwegs und heute ist er mein Experte für Marrakesch. Hallo Ahmed.
Ja, hallo René.
Dein Name Ahmed, der trägt ja schon die weite Welt in sich, der Vielgelobte. Wo kommst du her? Du bist deine Heimat.
Ja, also ich bin eigentlich aus Krefeld, Niederrhein. Bin aber vor vielleicht 30 Jahren ungefähr bin ich zum Islam konvertiert, habe dann eine marokkanische Frau kennengelernt, der ich seit 28 Jahren oder so verheiratet bin und habe also viele Jahre auch in Marokko verbracht.
Ich habe schon erwähnt, du bist schon eine Weile bei Studiosus. Was hat dich zu Studiosus gebracht?
Also das eine war sicherlich ein Erlebnis in Amjame Hefna in Marrakesch. Da stand also eine deutsche Frau mit einer Gruppe von Gästen um einen Tisch herum und an den Garküchen und dirigierte dann, wer was kriegen kann und so weiter. Und das hat mich so beeindruckt, dann bin ich mal dahin gelaufen und habe gefragt, ich sag mal, wer seid ihr? Ich habe sonst keine Reisegruppe gesehen, die hier am Amjame Hefna sitzt. Und sagt sie, ja, ich bin von Studiosus. Und habe gesagt, die erleben sozusagen Marokko ganz von innen. Ja, toll. Ja, so habe ich es kennengelernt.
Schön. Zunächst mal zur Lage, Ahmed. Wo liegt Marrakesch und welches Klima erwartet uns dort übers Jahr?
Marrakesch ist eingerahmt vom Hohen Atlas, der im Süden sich entlang zieht, den man übrigens auch sehen kann dann, die schneebedeckten Berge. Und das zieht sich dann in den Osten auch. Also es ist eine Art Kessellage und es hat so kontinentale Merkmale, so kann man es sagen. Es ist halt so im Sommer sehr, sehr heiß und im Winter ja eher auch mild, aber es kann auch kühler werden. Also im Vergleich beispielsweise im Sommer hat mir jetzt ein Freund noch kürzlich eine Info geschickt, 47 Grad habt ihr jetzt gerade im Sommer. Und das ist auch noch so ein bisschen subtropisch feucht, also es ist jetzt wirklich unangenehm, denke ich mal, für die Europäer. Und im Winter ist es sehr angenehm, also im Dezember, Januar hat man da vielleicht 20 Grad tagsüber und dann abends kühlt es dann halt auf 5 bis 10 Grad ab. Und die beste Jahreszeit für mich ist der Frühling natürlich, aber auch der Herbst. Auf jeden Fall nicht im Sommer, sollte man erfahren.
Was machst du denn, wenn dir mal so richtig heiß ist? Wie kühlst du dich am besten ab? Trinkst du spezielle Säfte oder gehst du irgendwo in Schatten oder bittest jemand dir mal ein bisschen frische Luft?
Natürlich, was macht man dann? Man hat eine lange Siesta, so wie die Mittelmeerländer auch, eine lange, lange Siesta und erledigt halt die Dinge dann morgens und nachmittags. Es gibt so eine Terrassenkultur. Die Häuser haben ja alle Terrassen und es gibt sogar so weit, dass die Leute dann, auch die Einheimischen natürlich auch da eine kleine Küche oben haben und ihr Leben nach dem Sonnenuntergang dann da oben verbringen. Und das ist sozusagen die Kultur, wie man mit dieser Wärme und Hitze umgeht. Natürlich trinken die dort auch viel, ja, und es gibt natürlich, Marrakesch ist ja umgeben von vielen, vielen Plantagen, Orangenplantagen, also das Typische ist in Marrakesch sind natürlich die Orangensäfte auch.
Marrakesch, eine der wichtigsten und bekanntesten Städte Marokkos, historisch und kulturell auf jeden Fall, aber es ist nicht die Hauptstadt.
Wir sind die heimliche Hauptstadt. Wir haben die Gärten, wir haben die Terrassen, wir haben die Plätze. Guckt euch doch mal an, wo die Menschen alle hinwollen, die wollen nach Marrakesch, ja. Allein der Name schon. Ist so ein bisschen wie Timbuktu oder so, also Marrakesch, das ist doch wie eine Legende schon, ja, so.
Jetzt lass uns mal eintauchen in die Geschichte dieser Stadt, die du ja so gut kennst. Hauptstadtstatus hatte sie schon einige Male. Das ist aber nicht das Einzige, was so spannend ist an Marrakeschs Vergangenheit. Was sollte man denn wissen, bevor man diese Stadt bereist?
Ja, natürlich ist vielleicht das Wichtigste, und das ist auch bis heute auch so geblieben, dass es eine Kontinuität hat. Es wurde ja 1070 ungefähr gegründet als Handelsplatz auch. Ja, also es war früher ein Handelsort und ein Karawanenendort. Also das Netz des Transsahara-Handels, das bis nach Timbuktu zum Beispiel auch ging, das endete in Marrakesch. Das war also der Hafen der Karawanen. Und bis heute ist es eine Stadt des Geschäfts, des Handels, des Ortes, wo sich fremde Kulturen treffen. Und diese Kontinuität, die hat es bis heute hin. Und natürlich da im Zentrum ist der Platz, ja, der Jamaa Efna. wo Menschen zusammenkommen. Die Leute, muss man sich vielleicht vorstellen, kommen aus der Wüste, kommen über den Atlas und kommen dann nach Marrakesch und sind sozusagen angekommen in diesen Funduks, legen sie dann ihre Waren ab und gehen dann auf den Jemaa el-Fna und feiern.
Ja. Heute leben ja ungefähr 1 Million Menschen, vermutlich sind es ein paar mehr mittlerweile. Das sind hauptsächlich Araber und Berber. Welche Sprachen spricht man bei dir?
Man sagt, Marrakesch wäre so die Berber-Hauptstadt, weil sehr viele Berber dort unterwegs sind. Vielleicht muss man dazu sagen, also heute sagt man Amazigh, aber wenn man mit Berbern spricht, so ein bisschen wie Indianer, First Nations, so, ja, das ist so eine Diskussion, weil Berber so eine Verunglimpfung war, die Barbaren, ja, sozusagen, ja, daher kommt das Wort. Und die nennen sich selber Amazigh, ja, der freie Mensch. Und die Berberkultur ist tatsächlich ganz tief verankert in dieser marokkanischen Kultur, insbesondere auch in Marrakesch. Man spricht also berberisch, Amazigh, man spricht natürlich arabisch und zwar einen bestimmten Dialekt. Derija heißt es dann, das ist also der marokkanische Dialekt, den übrigens kein anderer versteht. Also die Marokkaner, wenn die miteinander sprechen, dann wird kein Ägypter oder keiner aus dem anderen arabischen Raum sie verstehen, weil so viel Berberisches da drin ist. Und das ist, glaube ich, auch das Erste, was man vielleicht wissen muss, wenn es um die Geschichte geht. Wir reisen nicht in ein arabisches Land. Wir reisen in ein Amazigh oder Berber-arabisches Land. Das ist so geprägt von der Berberkultur auch. Übrigens, man darf Berber schon sagen, ich habe mit Berbern auch gesprochen, die sagen auch, wenn man Berber hört, da denkt doch keiner mehr schlecht über die Berber. Und diese Art von Kultur, berberisch-arabisch, das ist halt der besondere Mix, der da auch gesprochen wird.
Wie lange hat deine Frau gebraucht, um dir die Sprache beizubringen, Ahmed, Hand aufs Herz?
Sie ist immer noch dabei. Und ich glaube, sie verzweifelt. Meine Kinder sind ja in Marokko auch teilweise aufgewachsen. Und die lachen dann immer, wenn ich meinen marokkanischen Dialekt raushole. Aber es reicht für mich, um zurechtzukommen.
Dann lass uns mal reinstürzen ins Getümmel. Ich habe in der Recherche für Marrakesch wirklich gestaunt, was ich nicht wusste. Disneys Aladdin und die Wunderlampe, diese fiktive Stadt Agrabah, in der die Geschichte spielt, die wurde ganz stark von Marrakesch inspiriert. Also mit all ihren Minaretten, mit den Innenhöfen, den Springbrunnen. Wie erlebe ich denn die Stadt tatsächlich in der heutigen Zeit? Und was macht sie architektonisch in deinen Augen aus?
Es ist wirklich eine orientalische Stadt. Ja, also das hat man dem General Lyoquet zu verdanken, der französische Generalresident, der entschieden hat, dass diese Altstadt, die Medina, so erhalten bleibt, wie sie ist. Also das heißt labyrinthische Gassen, nur ein paar Stockwerke hoch, alles in roten Ockerfarben. Und das erlebt man heute auch noch. Natürlich hat sich viel verändert. Der Handel ist immer noch da, aber hat sich natürlich auch angepasst an die Gäste, die kommen, an die Touristen, aber auch an die Marokkaner. Das wird oft unterschlagen. Also Marrakesch ist ein Anziehungspunkt auch von den Marokkanern selbst. Zum Feiern, zum Einkaufen fahren die in diese Stadt. Und da findet man die Altstadt, die Medina. Man findet aber auch alles Moderne, also nicht nur in der Nouvelle Ville. Also es gibt eine große Spannbreite. Man findet Esel, aber auch den Porsche Cayenne. Also man hat sozusagen da alles in Marrakesch. Und es ist eine mondäne Weltstadt. Gleichzeitig aber auch, wenn man durch die Gassen manchmal geht, denkt man sich, man ist im Mittelalter. Man hat ganz viele verschiedene Eindrücke. Teilweise so viele Eindrücke, dass dann viele Gäste sagen, jetzt muss ich mal in einen Café auf eine Terrasse mich mal erholen, einfach mal einen ruhigen Ort finden. Ja.
Man sagt den Menschen hier nach, dass sie unfassbar gastfreundlich sind. Und bei dieser Gastfreundschaft, da spielt Tee eigentlich die Hauptrolle. Kann man das so sagen, Ahmed?
Da würde ich dir voll und ganz zustimmen. Diese Teezeremonie, die findet ja auch bei jeder Hochzeit, bei jedem Fest, bei jedem Gast, der zu Besuch kommt, gibt es eine große Teezeremonie. Marokko ist kein Kaffeeland, es ist ein Teeland. Also Kaffee gibt es auch seit den Franzosen, ja, aber es gibt auch viele Kaffeehäuser, aber Tee ist das Nationalgetränk. Ist nicht unüblich, dass man dann, wenn man da irgendwie im Shop irgendwie rumläuft, so dass die Leute einem auch einen Tee anbieten. Man muss vielleicht bei der Gastfreundschaft noch kurz erwähnen auch, dass wenn man Handel betreibt, da hört dann vielleicht auch die Gastfreundschaft dann irgendwann, also hört sie nicht auf, ja, aber das ist ganz klar, da möchte jemand was verkaufen. Wenn ich jetzt irgendwo anders bin und brauche Hilfe, jeder hilft dir, ja, und schaut nach dir. Das ist also wirklich immer noch so.
Das ist toll. Das ist ein gutes Gefühl, was man haben kann, wenn man dort lebt. Du hast mir erzählt, Besuch kommt hier nicht wie bei uns angemeldet, ja, mit langem Vorlauf. Besuch steht hier einfach mal so vor der Tür. Schwiegermutti ist da. Ich hätte in Freude in den Gesichtern. Ist es tatsächlich so?
Ja, also es ist wirklich so, dass die Gäste unangemeldet kommen. Natürlich, wenn ich jetzt von Europa komme, dann sage ich vorher Bescheid. Aber wenn es innerhalb des Landes ist, also beispielsweise, als wir da mal eine Zeit gelebt haben, da standen auf einmal drei Tanten aus Meknesser vor unserer Tür und die bleiben dann auch 3 Wochen. Also das Entsetzen ist erstmal, oh, 3 Tanten da, okay, die bleiben auch noch 3 Wochen oder vielleicht sogar länger. Man muss dazu sagen, auch wenn jemand nur für einen Tag kommt, wird alles getan, da wird erstmal Tee gebracht, dann wird ein Junge oder Mädchen geschickt, dann rausgeschickt, um Essen zu holen. Dann wird das so lange verzögert, das Abendessen, dass er vielleicht nachts nicht mehr nach Hause kann, dass er da übernachtet. Also man möchte auch, dass der Gast bleibt. Man findet es toll. Und vielleicht noch zu den Tanten und anderen, die sind natürlich jetzt nicht da und sagen so, und was passiert heute? Sondern die sind da und machen einfach im Alltagsleben, nehmen die teil. Die kochen mit, die gehen einkaufen, die bringen die Kinder vielleicht mal zur Schule. Und man lebt einfach in dieser Gemeinschaft. Das ist was Marokko ausmacht, Familie.
Das klingt wirklich toll und wahnsinnig sympathisch. Ahmed, die Stadt ist ein Schmelztiegel aus Tradition und Moderne mit Festivals, mit Kunstmärkten, Designhotels und das alles irgendwie nebeneinander. Im Tagesablauf natürlich geprägt durch den Islam. Wie macht sich das für mich als Tourist bemerkbar? Wie erlebe ich das?
Ich denke erstmal, dass man diese Vielschichtigkeit erlebt. Das ist sozusagen augenfällig. Also man sieht einfach unglaublich schicke Boutiquen und teure Hotels. Und man sieht auch das einfache Leben, teilweise auch Armut. Ja. Also das ist sozusagen augenfällig. Dieser Lebensrhythmus, den bekommt man schon auch mit, insbesondere morgens früh vielleicht. Das Leben fängt erst sehr spät an. Also wenn ich da um 8 durch die Gassen gehe, da ist da sozusagen noch nichts los. Um 9 fängt das dann so an. Ja, nehmen wir mal an, die Hälfte der Leute würden vielleicht noch beten. Dann haben die ja 1 Stunde vor dem Sonnenaufgang gebetet. Also sagen wir gegen 5 oder so. Ja, und dann wollen die auch nicht um 6 dann oder 7 schon loslegen, sondern dann geht es um 8, 9 aus. Dann hört man erstmal Koran-Rezitation in den einzelnen Boutiquen. Das kann man wirklich überall erstmal haben. Erstmal ein bisschen Baraka, Segen, sozusagen den Segen haben mit den Koran-Rezitationen. Also da kriegt man das schon mit. Natürlich nachmittags ist dann weniger los in der Medina. Ja, das ist sozusagen die Siesta zwischen dem Mittagsgebet und dem Nachmittagsgebet. Und dann abends geht's wieder los. Aber das ist alles sehr harmonisch. Also natürlich, wenn der Gebetsruf erschallt, ja, dann machen alle ihre Musik aus. Er ist auf einmal still, dann hört man nur noch die 130, 140 Minarette und Moscheen, sozusagen zum Gebetsruf. Danach geht das Leben wieder weiter und dann sieht man so ein paar Leute, die gehen in die Moschee verschwinden. Manche sieht man auch, dass die in irgendeiner Ecke beten. Das läuft sozusagen ineinander über. Also das stört nicht irgendeinen Ablauf. Man kriegt eher sozusagen das so mit. Denkt, ach, schau mal, da ist die Moschee und ah, da laufen die hinein und so. Also man bekommt diesen Ablauf mit, muss ihn aber nicht mitmachen.
Die Einheimischen sind dann in traditioneller Kleidung unterwegs. Ist das noch Djellaba bei den Männern und Kaftane bei den Frauen oder ist das nur so eine Vorstellung, etwas aus alter Geschichte, was heute nicht mehr so passt?
Also die Kaftane, ja, sind eigentlich eher so für größere Festlichkeiten oder so. Also Djellaba sieht man noch häufig. Meistens bei den Älteren, aber jeder hat zu Hause eine Djellaba. Aber die jungen Leute tragen lieber moderne Sachen, also einfach so Jeans, Jogginghosen. Auch da ist sozusagen so eine Mischung da. Das spiegelt auch sehr gut die marokkanische Gesellschaft. Also man sieht dann eine Frau mit Kopftuch neben ihrer Freundin Arm in Arm. Die läuft dann mit Minirock rum. Das sozusagen alles ist dort gerade in den Städten möglich. Und alles ist da.
Ja, nun hat Marrakesch schon aufgrund der Geschichte einiges an Sehenswürdigkeiten zu bieten. Um sich ein Bild zu machen von dieser Stadt, welche sollte man denn unbedingt gesehen haben? Oder wohin führst du deine Gäste, wenn du mit ihnen unterwegs bist?
Ja, da muss man wirklich auch eine Auswahl treffen, weil selbst wenn man ein paar Tage da ist, man kann wirklich nicht alles sehen. Sicherlich das, was man gesehen haben sollte, ist sicherlich die Medersa bin Yusuf. Das ist eine Hochkoranschule, eine Universität, eine alte mittelalterliche Universität, die einfach in einem maurischen Stil gehalten wurde. Und die ist gerade erst renoviert worden vor 1-2 Jahren. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großes Kunsterlebnis. Und dann gibt's noch den Bahia-Palast, der so ein bisschen angelehnt ist an die Paläste von der Alhambra, also mit vielen Innenhöfen. Also das ist sicherlich auch so ein Highlight. Es gibt noch die Sadia-Gräber und da gilt aber, dass man sehr früh da sein sollte, weil es einfach voll. Ja, da gibt's also ein Grab von Ahmed al-Mansur und das ist auch in diesem maurischen Stil, islamischen Stil, abstrakt, also keine Abbildungen von Menschen und so weiter. Das heißt, da hat man nochmal dieses maurisch-islamische Kunst auch nochmal ganz besonders.
Wer viel läuft, Ahmed, muss sich auch stärken. Was ist denn charakteristisch für die marokkanische Küche? Und esse ich eher so unterwegs oder kehre ich irgendwo ein? Du bist ja ein großer Fan der marokkanischen Küche, aber klar, bei der Frau, die aus Marokko kommt, was bleibt ja anders übrig?
Ja, wir machen auch manchmal Knödel, ja, zu Hause, ja, aber die habe ich dann mitgebracht aus Deutschland. Aber nein, tatsächlich ist diese marokkanische Küche auch sehr, sehr vielfältig. Man hat Tajin, das sind diese Keramiktöpfe mit diesem pyramidenförmigen Aufsatz. Da kann dann alles Mögliche drin sein. Das kann dann Hühnchen mit Zitronen, eingelegter Zitrone, Oliven. Es kann aber auch Hackfleisch sein mit Tomaten und natürlich jetzt auch viel Vegetarisches. Ja, es wird auch verlangt und wird gewünscht. Couscous hat man natürlich und man kann natürlich auf dem Weg irgendwo sich mal so einen kleinen Tee trinken oder so. Aber eigentlich macht man eine Mittagspause auf einer Terrasse, wo es vielleicht windig ist. Man hat einen tollen Blick vielleicht auf die Störche vom Badi Palast und dann kann man Tajin, Couscous, Pasté, ja, so eine Blätterteigpaste. Das Besondere an dieser marokkanischen Küche ist sicherlich, dass man das Süß mit dem Sauren irgendwie immer wieder verbindet. Also man hat Fleisch mit Pflaumen, dann meinetwegen mit getrockneten Früchten und Nüssen. Couscous hat man mit Zwiebeln und Rosinen. Also das heißt, man hat immer so eine süß-saure Mischung. Das ist das Besondere. Es ist nicht scharf, die Küche, die marokkanische Küche.
Was ist dein Lieblingsgericht?
Ja, bei mir gibt es zwei, würde ich sagen. Also das eine, das heißt Refissa. Und das sind Pfannkuchen, die klein geschnibbelt werden und dann kommen da Linsen zu, Hühnchen und dann eine bestimmte Soße. Das ist das besondere Geburtsessen. Also das bekommt man zur Geburt und das ist sehr aufwendig. Wenn ich das beispielsweise bestelle im Restaurant und sage, das müssen wir mal probieren, und dann machen die immer so viel, dass man sich wundert. Ja, und dann geht man nachher in die Küche oder ich gehe dann in die Küche und sehe dann, wie alle das auch essen. Also das ist nicht nur mein Lieblingsessen, das ist auch das Lieblingsessen von vielen.
Sehr, sehr schön. Du hast von den Märkten gesprochen. Einen hast du eingangs erwähnt, den größten, den zentralen. Und das ist einer, der traditionell seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, muss man ja eigentlich schon sagen, genauso funktioniert. Also da hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert. Was erlebe ich denn dort auf dem Markt? Geschichtenerzähler, davon hast du mal geschwärmt. Musik gibt's dort zu erleben, Tänzer möglicherweise auch und natürlich jede Menge Händler.
Ja, also das ist ein Markt, der wirklich, ich habe das nochmal für mich jetzt auch noch recherchiert, seit dem 16. Jahrhundert ist das bezeugt, dass es diese Kreise gibt, diese Halka, so heißen die Kreise, wo also Schausteller, Akrobaten, Musiker, natürlich ist es oft auch die genauer Musik, also die spezielle afrikanisch-marokkanische Musik, die hört man da. Man hat natürlich auch Schlangenbeschwörer, dann gibt es die Geschichtenerzähler. Selbst wenn man kein Marokkanisch kann oder kein Wort versteht, das ist ein Erlebnis zu sehen, wie sie die Leute in den Bann ziehen. Und tatsächlich ist es so, aber gibt es auch viele Geschichten, dass er dann natürlich bei der spannendsten Stelle aufhört. Und dann sieht man, wie die Leute sich zusammenhalten und sagen, du kommst hier nicht raus, bis du uns jetzt das Ende erzählst, bis der Held befreit ist. Ja, und dann geht er mit seinem Hütchen rum und dann bekommt er was und dann kann er die Geschichte weitererzählen. Also das alles kann man erleben. Am schönsten ist sicherlich der Punkt, zumindest bei mir persönlich, wenn man den Sonnenuntergang hat, dann geht man auf einen Café, Café de France. Und dann hat man oben eine Terrasse, da sind viele Leute, ja. Und da hat man dann den Gebetsruf, den Sonnenuntergang, das Koutoubia-Minarett, das Wahrzeichen, ich sage jetzt nicht Marokko, ich sage Marokkos, ja. Und den Platz, den diesen turbulenten Platz, wo also immer was passiert.
Das klingt wirklich traumhaft. Und wer hier einkauft, auch ganz wichtig, der sollte den ersten Preis nicht unbedingt gleich akzeptieren. Na, da geht noch einiges nach unten. Das ist auch Teil der DNA der Menschen in Marokko.
Ja, man muss wirklich feilschen. Ja, man muss auch tatsächlich das auch ein bisschen als einen Spaß nehmen. Ja, Elias Canetti, der berühmte Schriftsteller, war ja in Marrakesch, der hat gesagt, es soll eine gehaltreiche Ewigkeit dauern. Ne? Wenn man mit einer Gruppe da durchgeht, dann bitte ich alle immer, bitte kauf nichts ein, weil selbst wenn die sagen, nur schnell, ja, das dauert. Man soll da alleine unterwegs sein am besten, sich Zeit nehmen, Spaß daran haben, vielleicht vorher den Reiseleiter fragen, wie viel das kostet so ungefähr, dass man da jetzt nicht völlig reingelegt wird. Und dann soll man einfach auch Spaß haben. Und das ist eine Art von Schauspielerei und den Händlern gefällt diese Art des Sprechens mit Kommunizierens und da sollte man sich drauf einlassen. Das ist dann wirklich da noch ein Erlebnis. Man sollte sich nicht darüber ärgern, dass da Leute irgendwelche absurden Preise nennen am Anfang.
Bist du gut im Feilschen? Hast du das richtig gut drauf?
Ich sage immer, ich kann das wunderbar und werde dann trotzdem noch reingelegt. Also es ist tatsächlich so, dass ich schon natürlich jetzt die Preise kenne und Übrigens bekomme ich auch einen anderen Anfangspreis, wenn ich ein bisschen marokkanisch mit denen rede. Dann wissen die ja sofort, der kennt sich hier aus.
Dann lass uns jetzt mal vom Spaß am Feitschen in die etwas ruhigeren Gefilde kommen. Die Gärten von Marrakesch, ja, für die diese Stadt ja auch berühmt ist. Was macht sie so besonders?
Erstmal der Gegensatz. Wir haben diese vielleicht früher sogar staubigen Pisten, die kleinen dunklen Gassen. Und dann kommt man auf einmal in einen hellen grünen Garten, also so eine Oase in der Stadt. Und jede Stadt, jedes Riad, jedes Stadthaus hat einen kleinen Garten. Also da steht meistens ein Bitterorangenbaum dran, der auch dann natürlich im Frühling riecht. Also dieser Gegensatz spielt sicherlich eine Rolle. Und das andere ist natürlich auch das Licht. Marokko, sagen nicht nur die Künstler, ist ein Land des Lichts. Also da ist es hell, da gibt es scharfe Konturen. Und dann muss man natürlich dazu sagen, dass dann so große Künstler jetzt wie Yves Saint Laurent oder der vorherige Maler Jacques Majorelle mit ihren Farben, also das Majorelle-Blau, diesen Majorelle-Garten kreiert haben. Das ist natürlich ein ganz besonderer Garten, das ist unvergleichbar. Und es gibt noch einen anderen Garten, der liegt mitten in der Medina, der heißt auch Jardin Secret, also der geheime Garten. Da sollte man vielleicht morgens ganz früh als einer der Ersten sein. Das gibt einen wunderschönen Pavillon. Alles mit Gräsern und es hat eine unglaubliche Stille, Vögel zwitschern vielleicht und dann kann man da auch einen Tee trinken. Diese Gärten, die machen Marrakesch auch aus. Ja, es gibt noch einen Jardin de la Koutoubia von dem Koutoubia-Minarett und ich würde auch noch dazu zählen, auch wenn das eine Dreiviertelstunde jetzt weg ist, den Animalgarten von André Heller. André Heller hat da ein eigenes Reich kreiert. Aus dem Nichts hat er dort einen Garten entstehen lassen. Er ist so ein bisschen labyrinthisch, also so ein bisschen wie die Gassen von Marrakesch. Also jede Ecke sieht man was Neues. Man hat dann vielleicht so japanische Anflüge, dann maurische und natürlich stehen da überall Skulpturen. Es hat auch ein sehr schönes Restaurant, ein schönes Café und man ist jetzt am Fuße des Atlas. Also wenn man da oben sitzt, hat man diese rauschenden Palmen, diesen Garten und gleichzeitig dann die schneebedeckten Berge. André Heller wohnt ja auch dort. Mittags macht er seine Runde. Und wenn man das will, kann man dann oder wir jetzt als Gruppe, können wir da einfach mal halten, mit ihm sprechen. Und muss ich vielleicht auch kurz erzählen, da sagt er dann allen Gast, wieso haben Sie denn so viele tolle Bäume und nirgendwo steht da irgendwo dran, welcher Baum das jetzt ist? Ja, also so wie so ein botanischer Garten. Und dann sagt der André Heller, ja, im Paradies stehen ja auch keine Schilder. Und es heißt ja auch Le Retour du Paradis, also die Rückkehr des Paradieses. Und für mich ist das einer der ganz besonderen Orte rund um Marrakesch.
Ahmed, wenn ich diese traumhafte Stadt verlasse, welches Souvenir ist denn ein Muss, um sich an die Schönheit der Gärten, die Gastfreundschaft, die Märkte, um uns zu erinnern? Was würdest du vielleicht empfehlen?
Ja, das ist natürlich mal die Frage, was kann man dann mitnehmen? Also ich würde immer persönlich empfehlen, Teegläser. Ja, da gibt es unglaublich viele schöne Arten. Es gibt natürlich auch Keramiken aller Art, sehr, sehr schön auch. Was natürlich auch toll sind, sind diese Schmiedeeisen oder Messinglampen, die dann einfach so ein besonderes Licht werfen. Ja, also klar, man kann da auch Schals und alles Mögliche kann man da mitnehmen. Und ja, einfach diese Schönheit des Orients, ja, die da einfach mal wieder durchscheint durch diese Messinglampen, ja, die man dann klein oder groß mitnehmen kann. Also da nimmt man ein bisschen Marrakesch mit.
Wann merkst du denn ganz besonders, wie schön diese Arbeit, die du hast, eigentlich ist? Also wann hast du das Gefühl, wenn du auf dich und deine Gruppe schaust, nach der Zeit, die ihr gemeinsam hattet, diese Tage mit deinen Gästen, die waren ganz besonders, das war ein intensives Erlebnis, bleibende Eindrücke, eine Art intensiver Leben. Gibt es da irgendwie so Punkte, wo du das ganz konkret festmachen kannst oder wo du einfach ein besonders gutes Gefühl hast, wenn die Zeit vorbei ist?
Ja, ich denke, das muss man vielleicht auch sagen. Also intensiver Leben, das ist wirklich magisch, ist intensiv. Man taucht ein, es ist viel los, es ist viel Lärm vielleicht, es ist auch dann wieder Ruhe. Also man darf sich das jetzt nicht so als so einen Spaziergang vorstellen, sondern wirklich als ein intensives Erleben. Und mir gefallen immer die spontanen Begegnungen am besten. Studios hat ja auch immer Begegnungen organisiert. Aber es passiert manchmal auf dem Weg, da ist eine kleine Schulklasse oder da sagt eine Lehrerin, die ich kenne, komm doch mal, guck doch mal in die Klasse rein. Oder ein Gast kommt ins Gespräch und dann steht man daneben und schaut und guckt, wie da sozusagen Begegnungen stattfinden. Das sind immer so, ich denke, für die Gäste auch immer so bleibende Momente, wenn man in Kontakt tritt mit den Menschen. Und das ist ein Punkt. Der andere ist vielleicht, also was mir immer eine große Freude macht, ist, wenn wir als Gemeinschaft, als Gruppe ein Erlebnis haben. Also beispielsweise, wenn man da am Café de France steht und dann diesen Gebetsruf hört und unten ist dieser Platz, der wild ist, ja. Und dann stehen wir alle gemeinsam da und, oder wenn wir ein gemeinsames Abendessen haben in so einem Riad, im Innenhof, alles ist schön beleuchtet und da oben ist dann der Sternenhimmel und wir sind alle gemeinsam. Also dieses Gruppenerlebnis, was man nur in der Gruppe halt haben kann, ne? Wenn man da allein unterwegs ist, ist was anderes. Das sind für mich so die ganz besonderen Momente.
Ahmed, du merkst vielleicht, ich komme ja aus dem Lächeln gar nicht mehr raus. Du strahlst so viel Ruhe und so viel Frieden aus. Das ist wirklich unglaublich. Allein diese halbe Stunde mit dir hat meine Akkus schon vollständig aufgeladen. Das ist wirklich so. Und ich habe die Liebe und den Respekt für dieses Land von deiner Seite so gespürt. Also das war wirklich ganz, ganz groß. Vielen Dank, Ahmed, für diesen magischen Ausflug in dein Marrakesch. In meinen Augen ist das ganz klar ein Sehnsuchtsort.
Dankeschön.
Und wenn auch Sie jetzt vielleicht Lust bekommen haben, so wie ich auch, den Weg mal zu gehen und Ihren Urlaub diese einzigartige Note mit Studiosus zu geben, dann empfehle ich studiosus.com. Hier bekommen Sie Infos zu den Angeboten von Studiosus. Sie bekommen noch mehr Folgen von diesem Podcast und Sie lernen natürlich Ihre zukünftigen Reiseleiterinnen und Reiseleiter noch näher kennen. Das war Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus. Mein Name ist René Hausmann. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche allen Zuhörern eine gute Reise.
Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.